und ich bin jetzt im Gespräch mit...
Mein Name ist Oda Cordes, ich bin Juristin in einem Ministerium und habe im Zuge der letzten Jahre rechtshistorisch geforscht in Berlin, in Chicago, in Massachusetts und in New York.
Wie bewerten Sie die Sorgerechtsreform von 1998?
Lebten die Eltern zusammen, so bestand in ehelichen Rechtsverhältnissen ein absolutes Recht und eine absolute Pflichtenbindung, was die gemeinsame Sorge anbelangte. In den nicht-ehelichen Rechtsverhältnissen oblag die elterliche Sorge der Mutter allein. Trennten sich nun die Eltern, so kam es bei der gemeinsamen Sorge, das heißt bei den Angelegenheiten des Alltags, den häufig vorkommenden Ereignissen oder bei den Angelegenheiten von erheblicher Bedeutung, das heißt in medizinischen Fragen oder in Ausbildungsfragen des Kindes, in den ehelichen Rechtsverhältnissen, dann weiterhin zu einer gemeinsamen Sorge der Elternteile, wenn die Eltern bei der Geburt des Kindes verheiratet waren oder nach der Geburt des Kindes geheiratet hatten.
Wie wurde das Sorgerecht für nicht-eheliche Eltern geregelt?
In den nicht-ehelichen Rechtsverhältnissen war es so, dass der Vater einen Antrag stellen konnte, dass ihm die Sorge übertragen wird. Diesem Antrag musste allerdings die Mutter zustimmen und das Vorhaben des Vaters musste dem Kindeswohl entsprechen. Im Unterschied zu den ehelichen Rechtsverhältnissen trat aber das Gericht nicht in eine vertiefte Prüfung ein, ob das Vorhaben des Vaters dem Kindeswohlinteresse entsprach. Ganz im Gegenteil zu den ehelichen Rechtsverhältnissen. Hier konnte nach der Trennung dennoch jedes Elternteil einen Antrag stellen, dass ihm die Sorge für das Kind übertragen wird und die Zustimmung des anderen Elternteils einholen. Wenn die Zustimmung von anderem Elternteil nicht erteilt worden ist, so hat das Gericht ganz dezidiert geprüft, ob das Vorhaben des Antragstellers im Wohle des Kindes stattzugeben ist.
Was war das für eine Prüfung?
Die Prüfung reduzierte sich im Prinzip darauf, stimmt die Mutter dem Antrag des Vaters zu? Stimmte sie diesem Antrag nicht zu? Dann wurde der Antrag von Seiten des Gerichts abgelehnt.
Wie bewerten Sie das?
Also es ist folgendermaßen, im nicht-ehelichen Recht kam es gar nicht zu einer Beleuchtung der Beziehung und der Betreuungssituation des Kindes. Und es wurde gar nicht in dem Gerichtsverfahren nach einer sozialen Bindung gefragt, sondern die soziale Bindung war durch den Gesetzgeber pauschal vorgegeben. Der Gesetzgeber hat im nicht-ehelichen Rechtskreis eine engere Bindung zur Mutter sozusagen konstruiert, ohne nach der Qualität der Bindung zu fragen. Man könnte sagen, es ging ihm gar nicht um das Wohl des Kindes und vor allen Dingen hat auch gar nicht in Erwägung gezogen, dass das Gericht vielleicht die mangelnde Zustimmung der Mutter ersetzen hätte können. Und er hat auch außer Acht gelassen, dass womöglich eine Sorgerechtserklärung in einem nicht-ehelichen Rechtsverhältnis von den beiden Elternteilen, wenn sie nicht abgegeben worden ist, vielleicht auf Rechtsunkenntnis der beiden Elternteile basiert.
Wie wurde bei einer Scheidung das Sorgerecht geregelt?
Im ehelichen Rechtskreis haben wir ein gleiches Problem. Da haben wir nämlich letztendlich auch wieder eine erzwungene gemeinsame Sorge, denn die Erklärung, die gemeinsame Sorge auch nach der Trennung fortzuführen, hat keine konstitutive Wirkung, sondern ist ein eigener Vertrag familienrechtlicher Art, der aber nicht voraussetzt, dass sich die Eltern über die Ausführung und über die Gegenstände der gemeinsamen Sorge klar sind. Sie haben also ihr Vorhaben nicht näher zu reflektieren. Das entspricht eigentlich auch nicht dem, was das Bundesverfassungsgericht im Jahre 1982 gefordert hat, nämlich eine sogenannte Positiverklärung, eine Bewusstwerdung der Eltern nach der Trennung, wie denn dann die gemeinsame Sorge in welchen Fragen auszugestalten ist.
Kann nach einer Trennung die Neuorganisation des Familienlebens überhaupt gelingen?
Wir wissen doch ganz genau, dass Jugendamt und andere Hilfeträger erst dann aufs Feld kommen oder in Aktion treten, wenn ein strukturelles Defizit oder ein individuelles Defizit vorliegt. Sie agieren aber in der Regel nicht präventiv.
Sprechen mit einer interessanten Gesprächspartnerin ist das eine, Frau Cordes. Sie haben eine CD mitgebracht. Welche ist das denn?
Marcus Miller Renaissance. Den ersten Titel Detroit als beschwingten Einstieg in ein schwieriges Thema.
Sorgerecht für Mütter zum gemeinsamen Sorgerecht, Geschichte des Sorgerechtes, Teil 2. Kurze Zeit nach Einführung des Gesetzes musste das Bundesverfassungsgericht darüber befinden, ob die Ausgrenzung des nichtehelichen Vaters vom Sorgerecht und vom Rechtsweg mit dem Grundgesetz vereinbar sei. Alle Verbände äußerten sich dahingehend, dass einem nichtehelichen Vater eine gerichtliche Einzelfallprüfung zusteht. Nur der Mütterverband FAMF und die Vertreterin des Justizministeriums, Frau Adlerstein, hielten weiterhin an der Diskriminierung nichtehelicher Väter fest. Ich bin jetzt im Gespräch mit Oda Cordes. Frau Cordes, wie haben die Verfassungsrichter 2003 entschieden?
Da muss man erstmal schauen, was das Gericht zu beurteilen hatte. Es hatte zu beurteilen, ob die fehlende gesetzliche Möglichkeit des Vaters, die gemeinsame Sorge zu erlangen, verfassungswidrig oder verfassungsmäßig war. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, dass dieses verfassungswidrig ist. Es hat aber die Frage offen gelassen, ob es verfassungsmäßig oder verfassungswidrig ist, dass dem Vater das Recht genommen wird, die Alleinsorge zu beantragen. Es hat in seinem Urteil vom 29. Januar 2003 außerdem festgestellt, dass das Muttervorrecht verfassungsgemäß sei, da das Kind in nichtehelichen Lebensverhältnissen eine Bezugsperson braucht, weil es sonst keine Bezugsperson hat. Es hat aber gleichzeitig dem Gesetzgeber aufgegeben, die weitere Entwicklung der Lebensverhältnisse im nichtehelichen Bereich zu beurteilen und zu begutachten.
Was war das für ein Prüfauftrag?
Ob sich die Mutter nur ausnahmsweise in der Zustimmung verweigert und wenn, ob sie dafür schwerwiegende Gründe oder Kindeswohlgründe vorträgt. Wenn dies nämlich der Fall ist, nur dann sei es für den deutschen Gesetzgeber hinnehmbar, dass er von einer gerichtlichen Einzelfallprüfung absieht. Anderenfalls hat der Gesetzgeber dem Vater das gemeinsame Sorgerecht zu eröffnen, und zwar dann, wenn er mit Mutter und Kind zusammenlebt. Meine Kritik an diesem Urteil setzt da an, dass das Bundesverfassungsgericht vorangestellt hat, dass die Mutterverweigerung und die Kindesinteressen auf eine Stufe gestellt worden sind.
Der Vorrang der Mutter wird im Beschluss als grundrechtsvereinbar beschrieben. Hätte man nicht prüfen müssen, ob mit Anerkennung der Vaterschaft die gemeinsame Sorge begründet werden kann?
Dieser Frage hat sich das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil vom 21. Juli 2010 angenommen und hat verdeutlicht, dass der Gesetzgeber nicht daran gehindert ist, eine gemeinsame Sorge per Gesetz einzuführen, wenn der Vater die Vaterschaft anerkannt hat oder gerichtlich festgestellt worden ist.
Wenn man die Urteile des Bundesverfassungsgerichtes von 2003 mit dem von 2010 vergleicht, was musste revidiert werden und was wurde bestätigt?
In dem Verfassungsgerichtsurteil vom 21. Juli 2010 hat das Gericht zu beurteilen, ob es das Elternrecht des Vaters verletzt, wenn er generell vom Sorgerecht ausgeschlossen ist. Und zweitens, ob es denn verfassungsgemäß ist, wenn keine gerichtliche Prüfung stattfindet, ob es im Kindeswohlinteresse angezeigt ist, ihm und der Mutter die Sorge zu übertragen oder ihm anstelle der Mutter das Sorgerecht zu übertragen, wenn er besser geeignet ist. Vergleicht man beide Urteile, so stellt man fest, dass die Mutterverweigerung und das Kindesinteresse nicht mehr auf eine Stufe gestellt wird. Und er hat auch festgestellt, dass die beiden Untersuchungsansätze, die das Bundesverfassungsgericht im Jahre 2003 dem Gesetzgeber sozusagen noch ins Pflichtenheft geschrieben hat, sich nicht bestätigt haben und deshalb eine gerichtliche Prüfung der Mutterverweigerung für erforderlich gehalten.
Was für Konsequenzen hatte der Bundesverfassungsgerichtsbeschluss von 2010 für Väter und deren Kinder?
Er hat in diesem Zusammenhang eine Übergangsregelung geschaffen, und zwar dergestellt, dass das Familiengericht den Eltern auf Antrag eines Elternteils die elterliche Sorge oder einen Teil der elterlichen Sorge übertragen kann, gemeinsam, soweit zu erwarten ist, dass dies dem Kindeswohl entspricht. Und das Familiengericht konnte in einer Übergangsregelung dem Vater auf Antrag eines Elternteils die elterliche Sorge oder einen Teil der elterlichen Sorge übertragen, soweit eine gemeinsame elterliche Sorge nicht in Betracht kommt und zu erwarten ist, dass dies dem Kindeswohl am besten entspricht.
Welche Konsequenzen hatte der Mütter Vorrang in der Praxis.
Wenn in einem nichtehelichen Lebensverhältnis die Eltern zunächst zusammenleben und sich vertragen, gemeinsam für das Kind sorgen, sich dann aber die Situation ändert und sie sich trennen, die Mutter sozusagen das Kind mitnimmt aus diesem Verhältnis heraus und dann auf die gesetzliche Bestimmung zeigt und sagt, ich darf das, weil ich die alleinige Sorgeinhaberin bin, entzieht sie faktisch, zwar nicht rechtlich, aber faktisch dem Vater das Sorgerecht. Das heißt, der Gesetzgeber gibt der Mutter nicht die Möglichkeit, den Anspruch ihres Kindes zu reflektieren, nämlich den Anspruch, den das Kind für eine gedeihliche persönliche Entwicklung hat. Und genau diesen Anspruch hat aber das Bundesverfassungsgericht in seinem 84. Entscheidungsband auf Seite 168 fortfolgende ganz deutlich den Eltern ins Pflichtenbuch geschrieben und dem Gesetzgeber.
Wie bewerten Sie juristisch, dass die Mutter das Sorgerecht vom Gesetzgeber bekommen hat und der Vater sich um eine einvernehmliche Regelung mit der Mutter mühen muss?
Der Vater kann per se keine Sorge begründen ohne Zustimmung der Mutter. Das Gericht kann ihm auch nicht dabei helfen, auch wenn es dem Kindeswohl entsprechen würde. Das Gericht muss sozusagen, weil der Gesetzgeber diese Regelungen getroffen hat mit dem Kindschaftsreformgesetz 1998, das Kind gegebenenfalls in einer Situation zurücklassen, die nicht Kindeswohl geeignet ist. Im Übrigen ist so eine Rechtssituation auch mit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil vom 7. Mai 1991 nicht vereinbar, weil dort schon der Gesetzgeber den Auftrag erhalten hat, gleiche gesetzliche Bedingungen für nichteheliche und eheliche Kinder zu schaffen, hat ganz bewusst auch die Elterngemeinschaft unabhängig von der Ehe gestellt und hat gesagt, rechtliche Vorteile den nichtehelichen Kindern zu verweigern, die nicht für ehelich erklärt sind, geht nicht an. Im Übrigen hätte auch schon damals, 1998, dem Gesetzgeber klar sein müssen, dass seine gesetzliche Regelung im nichtehelichen Bereich auch gegen das Bundesverfassungsgerichtsurteil vom 7. März 1995 verstößt, als nämlich die Einschränkungen von Vaterrechten nur zulässig sind, wenn ein hinreichender Grund besteht und dieser hinreichende Grund an das Kindeswohlinteresse anknüpft.
Sie haben die ältere Bundesverfassungsgerichtsrechtsprechung zur Gleichstellung ehelicher und nichtehelicher Kinder zitiert. Umso unverständlicher und wenig nachvollziehbar erscheint mir der Beschluss desselben Gerichtes von 2003.
Es kommt darauf an, welche Fragen in dem Verfahren aufgeworfen werden. Über eine Gleichstellung hatten Sie nicht zu befinden, sondern Sie haben in den Jahren 1991, 1995, da haben Sie sich nur mit der Frage beschäftigt, ob der Vater die gemeinsame Sorge erlangen kann. Das ist was anderes, als wenn Sie sagen, wollen wir doch mal schauen, ob die ehelichen und die nichtehelichen Kinder gleichgestellt sind. Das ist eine ganz andere Frage.
Die Frage war doch aber, ob es mit dem Grundgesetz vereinbar ist, dass ein nichtehelicher Vater die gemeinsame Sorge gegen den Willen der Mutter nicht erlangen kann.
Also ich würde mal sagen, eigentlich hat es nicht anders entschieden im Jahre 2003, weil es gesagt hat, es ist verfassungswidrig. Die fehlende gesetzliche Möglichkeit des Vaters, die gemeinsame Sorge zu erlangen, ist verfassungswidrig. Ja, das hat es 2003 gesagt. Insofern hat es sich also nicht von den anderen Urteilen, die ich jetzt zitiert habe, 1995, 1991, es hat sich da nicht revidiert oder es hat sich da nichts geändert.
Kooperationsbereitschaft beider Eltern wurde in beiden Bundesverfassungsgerichtsbeschlüssen als Voraussetzung für eine gemeinsame Sorge beschrieben. Provoziert das nicht automatisch eine mangelnde Kooperation?
Da muss ich mir dann erstmal überlegen, wie ich mit dem Wort Kooperation in dem Zusammenhang umgehe. Seinen Ursprung hat es aus dem lateinischen Begriff operari, Mitwirkung, Zusammenarbeit, Genossenschaft. Wenn es einen Untersuchungsansatz der Kooperation gibt im Zusammenhang mit gesetzlichen Regelungen, muss ich den Untersuchungsansatz als auch die gesetzlichen Regelungen rechtsökonomisch und rechtspsychologisch betrachten, weil nämlich die Übergänge von Kooperation zur Konkurrenz, zum Wettbewerb und zum Kampf fließend sind. Insbesondere dann, wenn ich das Sorgerecht zum Gegenstand eines gerichtlichen Verfahrens mache, dann wird es nämlich zu einer knappen Ressource oder zu einem knappen Gut.
Es gab ja nach Einführung des neuen Kindschaftsrechts eine Begleitforschung. Was sagt sie zur Kooperation?
Pauschal sagt die Prox-Studie, vermittelt die gemeinsame Sorge eine größere Zufriedenheit der Eltern. Wir wissen doch aber aus den amerikanischen Forschungen, dass Zufriedenheit der Eltern von vielen anderen Faktoren abhängt. Vom Bildungsstand, vom Beruf, von der finanziellen Situation der Elternteile, wie sind sie sozial situiert. In dem Zusammenhang sind sie auch beruflich etabliert, um sich Zeit für das Kind auch einfach nehmen zu können. Oder sind sie so derart in das Organisationsgefüge ihres Arbeitgebers eingebunden, dass sie da nicht mehr herausfinden, um Zeit für ihr Kind zu bekommen. Außerdem dürfen wir nicht vernachlässigen, psychologische Aspekte des Kindeswohls hängen zusammen mit psychologischen und rechtlichen Begrifflichkeiten, die ganz, ganz stark auseinanderliegen und die in der Fachwelt nach wie vor diskutiert werden. Der Gesetzgeber täte also gut daran, bei seinem Untersuchungsansatz, der ja aus der Kindschaftsrechtsreform von 1998 resultiert, lediglich die Akteure und ihre Anstrengungen um das knappe Gut Sorgerecht hat er im Blick gehabt. Weniger das, was in dem Sorgerecht eigentlich steckt, nämlich das Kindesinteresse.
Welchen Stellenwert hat dann die viel zitierte Kooperation überhaupt?
Die Kooperation ist kein Gradmesser in dem Sinne, sondern nur ein Nebeneffekt. Es kommt darauf an, dass die Eltern in Trennungssituationen sich darüber bewusst werden, wie die gemeinsame Sorge mit den Kindern ausgestaltet wird. Das heißt, sie brauchen eigentlich Begleitung, damit sie diese Verantwortung erkennen und tragen können.
Wir haben ja noch einen zweiten Titel. Welchen hören wir?
I Will Be There als interessanten Break. Thank you.
Sorgerecht für Mütter zum gemeinsamen Sorgerecht, Geschichte des Sorgerechtes Teil 2. Nach dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes von 2003 stand fest, der Ausschluss nichtehelicher Väter ist mit dem Grundgesetz vereinbar, wenn die Annahmen der Regierung stimmen, dass eine Mutter die gemeinsame Sorge nur ausnahmsweise dem Vater verweigert und die Gründe dafür vom Kindeswohl getragen sind. Klagen dagegen wurden ohne Begründung vom Bundesverfassungsgericht abgelehnt. Die Bundesregierung kam nur sehr zögerlich ihrem Prüfauftrag nach. Noch bevor überhaupt Ergebnisse vorlagen, hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entschieden, das deutsche Sorgerecht diskriminiert nichteheliche Väter. Also musste das Bundesverfassungsgericht ihren eigenen Beschluss revidieren. Ich bin jetzt im Gespräch mit Oda Cordes. 2010 hat das Bundesverfassungsgericht der Bundesregierung eine Neufassung des Gesetzes für nichteheliche Väter und deren Kinder eingefordert. Die Einführung wird nun fast täglich erwartet. Wie haben sich die Parteien zur gemeinsamen Sorge aufgestellt? Fangen wir bei den Regierungsparteien an, also CDU, CSU.
Also die CDU, CSU hat ein Leitbild und verteidigt unter diesem Leitbild selbstverständlich den Gesetzentwurf, der in der Koalition erarbeitet worden ist. Jedes Kind braucht Vater und Mutter. Eine gemeinsame Sorge dort, wo das Kindeswohl nicht widerspricht. Das Familiengericht soll entscheiden, auch in einem vereinfachten Verfahren. Das heißt, der Vater in einem nichtehelichen Rechtsverhältnis soll einen Antrag stellen können auf eine gemeinsame Sorge. Widerspricht die Mutter nach 6 Wochen nicht oder trägt sie keine hinreichenden Gründe vor, dann kann das Familiengericht von Amts wegen entscheiden, ohne weitere Anhörung, und den Vater an einer gemeinsamen Sorge teilhaben lassen.
Bleiben wir bei den Regierungsparteien. Was sagt die FDP, die ja die Justizministerin stellt?
Die FDP tritt dem Gesetzentwurf selbstverständlich bei und hebt noch hervor, dass der Gesetzentwurf die Interessen von Vater und Mutter in Einklang bringen will, stellt aber gleichzeitig in Rechnung, dass Hilfestellungen beim Jugendamt den Eltern freigestellt sind.
Was sagt die Opposition, also die Partei Die Linke?
Die Partei Die Linke sagt, der Gesetzentwurf geht nicht weit genug. Das gemeinsame Sorgerecht muss auch im nichtehelichen Recht per Gesetz festgeschrieben werden und wendet sich vor allen Dingen gegen das sogenannte vereinfachte Verfahren, wo, wenn die Mutter keine Stellung nimmt oder keine hinreichenden Gründe vorträgt, nach Aktenlage entschieden wird. Die Partei Die Linke favorisiert eine Alternative. Die sagen, in diesen Fällen ist in eine Mediation einzutreten. Die Eltern sind zu unterstützen, dass es zur gemeinsamen Sorge kommt, und sagt, die Gerichtsentscheidung ist nur Ultima Ratio.
Hat Bündnis 90 Die Grünen eigene Vorstellungen entwickelt?
Die Partei Bündnis 90 Die Grünen sagt, Recht möchten wir gerne diskriminierungsfrei gestalten und deshalb dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte nachkommen. Sie sagen, der Antrag des Vaters auf eine gemeinsame Sorge im nichtehelichen Rechtskreis ist nicht bei Gericht zu stellen, sondern beim Jugendamt. Widerspricht die Mutter nach 8 Wochen? Die gehen also von einem längeren Äußerungszeitraum aus, und will der Vater weiterhin die Sorge beantragen oder ausüben, dann hat das Gericht zu entscheiden. Gleichzeitig sagen sie, im Konfliktfall hat es Mediationsangebote zu geben.
Und am Ende die Frage nach der SPD.
Das Interessante ist, dass die SPD sagt, eine gesetzliche Neuregelung im Sinne der Kinder muss Brücken bauen. Sie wendet sich gegen das Antragsmodell. Sie sagt nämlich, dass dann wieder die Mutter entsprechend reagieren muss. Bei einem Widerspruchsmodell ist es so, da wird das gemeinsame Sorgerecht der Eltern im nichtehelichen Rechtskreis per Gesetz festgeschrieben. Einer der Elternteile muss widersprechen. Sie sagt, die elterliche Sorge ist eigentlich kein Entscheidungsrecht, sondern eine Pflicht zur Verantwortung. Darum hat die SPD bereits vor Fertigstellung des Referentenentwurfs im Bundesjustizministerium, das war Ende März 2012, einen eigenen Gesetzentwurf vorgelegt, nämlich am 8. Februar 2012, und hat gesagt, wenn das nichteheliche Kind geboren ist und beim Standesamt die Geburtsregistrierung stattfindet, können die Eltern vorm Standesamt ganz einfach erklären, die gemeinsame Sorge ausüben zu wollen. Gelingt das nicht, vermittelt das Jugendamt. Hat diese Vermittlung keinen Erfolg, stellt das Jugendamt beim Gericht einen Antrag, nicht, dass das Gericht entscheidet, sondern dass in ein Schlichtungsverfahren eingetreten wird, um zwischen den Eltern zu vermitteln.
Hatten Sie mit den Parteien gesprächsmäßig zu tun?
Vereinzelt. Ich habe mich aber, und so ist es auch immer wieder zum Vorschein gekommen, maßgeblich auf die Wortmeldungen konzentriert, die letztendlich auch im stenografischen Bericht in der Sitzung des Deutschen Bundestages am 26. Oktober 2012 stattgefunden haben, weil nämlich dann die notwendige Konsensbildung innerhalb der Parteien stattgefunden hatte.
Ist es vom Gleichstellungsaspekt überhaupt zu rechtfertigen, wenn 2013 im Gesetzestext steht, dass nur Väter sich positiv erklären müssen und die Mutter das gemeinsame Sorgerecht mit Geburt des Kindes automatisch hat?
Vom Gleichheitsgedanken her ist es selbstverständlich nicht vertretbar. Der Gesetzgeber knüpft nach wie vor noch an die unterschiedlichen Lebensverhältnisse im nichtehelichen Bereich an. Das heißt, er sagt, die Lebensverhältnisse im nichtehelichen Bereich sind nach wie vor zu unterschiedlich, als dass man beiden Elternteilen eine gemeinsame Sorge per Gesetz geben könnte.
Was braucht eine Sorgerechtsreform, damit eheliche und nicht-eheliche Kinder wirklich gleichgestellt sind?
Da sage ich ganz kurz, beide Eltern. Und wenn ich einen Blick auf die Neuregelung tue, so stelle ich fest, im ehelichen Bereich haben sie sie und im nicht-ehelichen Bereich ist es nur die Mutter, die von Gesetzes wegen die Sorge ab der Geburt zusteht. Und wenn sie zusammenleben, haben sie im nicht-ehelichen Bereich die gemeinsame Sorge nur durch Erklärung der Eltern, durch Heirat der Eltern oder durch das Gericht, wenn einer der Elternteile einen Antrag stellt, so die neue Regelung. Wenn sie getrennt leben, muss der Vater den Antrag auf eine gemeinsame Sorge stellen. Eine Alleinsorge erhält er allerdings nur, wenn eine gemeinsame Sorge nicht in Betracht kommt und die Übertragung auf den Vater dem Wohl des Kindes am besten entspricht. Der Gesetzgeber begründet, wenn der Vater das Sorgerecht allein erhält, dass das ein schwerwiegender Eingriff in das Mutterrecht ist. Er verkennt allerdings nicht, dass die Interessen des Kindes Stabilität und Kontinuität brauchen. Darum hat er letztendlich die Möglichkeit der gemeinsamen Sorge eingeführt. Nach wie vor stelle ich fest, Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr. Insbesondere wenn ich dann auch sehe, dass die Jugendämter nur dann tätig werden können, wenn zum Beispiel die Mutter ihren Sorgerechtsanforderungen persönlich nicht entsprechen kann, werden die Jugendämter nur dann tätig, wenn ein individuelles und strukturelles Defizit besteht, also nicht präventiv im Vorfeld. Wie wir wissen aus der Presse, haben die Jugendämter selbst ein strukturelles Defizit, denn selbst wenn Familien intensiv betreut werden, sind doch anhand der Pressemeldungen immer mal wieder eklatante Mängel zu beobachten, so letzthin, dass ein nicht-eheliches Kind, bei dem die Mutter das Sorgerecht nicht in umfassender Art und Weise ausüben konnte und ihrem Sorgerecht aufgrund einer Erkrankung nicht gerecht werden konnte, dieser das Kind nach mehreren Pflegestellen einem Wanderzirkus zugeordnet worden ist.
Das wäre Ihrer Meinung nach der weitestgehende Vorschlag.
Eigentlich hat der Alternativvorschlag der Sozialdemokratischen Partei, der am 8. Februar 2012 eingebracht hat, aus meiner Sicht einen gewissen Charme, weil es darum geht, dass das Sorgerecht nicht zum Gegenstand eines Verfahrens und damit zu einer knappen Ressource wird, um das sich die Eltern streiten, sondern ausreichend Hilfsangebote gemacht werden von gesetzgeberischer Seite. Darum möchte auch die SPD die Bereiche um den SGB VIII, die dortigen Regelungen verändern, damit Eltern in die Lage versetzt werden, eine gemeinsame Sorge auszuüben im Kindeswohlinteresse.
Väter werden sich wohl wieder zum Bundesverfassungsgericht durchklagen, möglicherweise wieder zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte kommen. Hat die Neuregelung des Sorgerechtes vor diesen obersten Gerichten überhaupt Bestand?
Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Und man muss auch deutlich erkennen, dass sich der Gesetzgeber selbst eine 5-jährige Evaluierung der Rechtspraxis ins Pflichtenheft geschrieben hat. Das heißt, er möchte die Neuregelung weiterhin beobachten. Ich möchte für meinen Teil nicht so ohne weiteres eine Voraussage wagen, weil der Gesetzgeber erst jetzt gerade dabei ist, zu begreifen, dass Familienrecht nicht nur interdisziplinäre Ansätze enthält, sondern auch noch zu einem jungen Wissenschaftsbereich der Diversität von Forschung hineinreicht. Deshalb halte ich Aussagen für verfrüht.
Welche Rolle kann eine interdisziplinäre wissenschaftliche Begleitung spielen?
Es sind erst jetzt die ersten Anstrengungen da, dass man kann, dass Historiker und Rechtshistoriker überprüfen, welches Verhältnis unter sozialen, kulturellen, ökonomischen und religiösen Gesichtspunkten zwischen ehelichen und nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften bestehen und inwiefern eine rechtliche Ungleichbehandlung von unterschiedlichen Familien und Lebensgemeinschaften zu gesellschaftlicher Ausgrenzung und Diskriminierung führen. Umgekehrt, inwieweit fördert die rechtliche Sanktionierung von Beziehungen deren gesellschaftliche Akzeptanz? Und wenn wir das alles nochmal im Blick auf diese wichtigen Zukunftsfragen betrachten, wie wollen wir dann die Antworten bewältigen, wenn wir in der gegenwärtigen Hochschullandschaft eine Hochschulausstattung haben und über so gut wie gar keine Lehrgebiete für Rechtspsychologie, für Rechtssoziologie, für Rechtsökonomie und auch noch nicht mal für Rechtspädagogik verfügen.
Ist die Ausbildung der Juristen noch zeitgemäß bei so komplexen Vorgängen wie zum Beispiel das Familienrecht?
Wenn wir nach wie vor in der Juristenausbildung unsere Juristen daraufhin trainieren, Klagen anzustrengen, wir müssen also die Juristenausbildung aus dieser Klageumklammerung lösen, denn das Familienrecht, das hat die Erfahrung und das zeigt der Alltag, ist eine durch trilaterale soziale Beziehung durchsetztes Rechtsgebiet.
Zum Abschluss öffnen wir noch einmal die CD-Schachtel und was kommt zum Vorschein?
Jekyll and Hyde heißt der Titel. Das Saxophon ist nicht nur ein Instrument der Sehnsucht, sondern der Hoffnung. Und Beruhigung und Geduld brauchen wir und Tatkraft, um neue Wege beschreiten zu können.
Frau Cortes, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke auch.